Liebe Zuhörer unseres Radios, bei der Erklärung der Heiligen Messe sind wir bei der Evangeliumsprozession angelangt. Ich habe die ausdeutenden Riten, die erklärenden Riten erklärt. Die Prozession, die stattfindet, der Gruß, der Inzens des Buches, das Evangelium, das vorgesungen werden sollte, besonders an den Festtagen, das Öffnen des Buches und am Schluss der Kuss. Ein Mädchen hat einmal gefragt, ob ich denn, weil ich jetzt in Bad Herr lebe, nie küssen dürfe. Ich habe dann gesagt, natürlich küsse ich den Altar und das Evangelium. Und darum geht es jetzt auch. Er vergleicht dann Schnitzler anhand dessen Buch wir vorgehen mit der Apostelgeschichte 20:37, wo Paulus in Milet die Abgesandten von Ephesus bei sich hat und seine Abschiedspredigt hält. Alle brechen in Weinen aus und fallen Paulus um den Hals und küssen ihn. Der Kuss ist Dank für sein Wort. Dann kommt ein sehr schöner Satz bei Schnitzler. Nur ist ja nach dem Evangelium kein Abschied, sondern Gewissheit der nie verlöschenden Stimme. Eine schöne Formulierung. Der Kuss auf das Evangelium, Gewissheit der nie verlöschenden Stimme. Zeichen der innigen Liebe, der Ehrfurcht für das Wort Gottes. Was wäre, wenn wir diese Worte nicht hätten? Was wäre am offenen Grab von Menschen, wenn da nicht einer gesagt hätte, ich bin die Auferstehung und das Leben? Was wäre, wenn da einer nicht gesagt hätte, wer mir nachfolgt, wird nie in der Finsternis gehen? Glauben wir das? Er wird das Licht des Lebens haben. Glauben wir, dass wir trotz aller Anfechtung und trotz dem Widerschein von allen Dingen, die uns umgeben, wirklich in diesem Licht des Herrn gehen dürfen? Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen. Das sind doch Worte, die helfen, die tragen. Und deshalb auch der Kuss als Zeichen der Liebe und der Ehrfurcht. Auswahlprinzipien der Lesungen. Was gelesen wird, steht unter der vom Zweiten Vatikanischen Konzil ausgegebenen Anweisung, der Tisch des Wortes Gottes soll reicher gedeckt werden. Interessant auch die Formulierung, der Tisch des Gotteswortes in Parallele zu sehen zum Tisch des Altares. In neueren Kirchen sind die Ambonen und der Altar ähnlich gestaltet, meistens aus gleichem Material, um einfach diese Entsprechung deutlich zu machen. Das formgebende Prinzip ist, ein Buch nach dem anderen, ein Kapitel nach dem anderen wird vorgetragen. Dass die Hochfeste allerdings waren das alte Prinzip, das von der Pilgerin Egeria um 390 gekennzeichnet wurde, was dem Tag und dem Ort zukommt. Das werden wir gleich erläutern. Für die Sonntage entstanden die drei Lesejahre A, B und C. Besser gesagt das Matthäus-, Markus- und Lukas-Jahr. Der heilige Evangelist Johannes hat keine eigene Reservierung für ein Jahr, er ist der Evangelist der Festzeiten. Die Werktage sind nicht in das Jahresprinzip eingebunden, sie lesen nach ihrem eigenen Plan die vier Evangelien. Daher kann es manchmal vorkommen, dass ein Werktagsevangelium ein eben verkündetes Sonntagsevangelium wiederholt oder schon vorwegnimmt. Innerhalb eines Lesejahres folgt ein Kapitel auf das andere, eine Wanderung durch die biblische Welt des Evangelisten. Nun zum Sonntag und den Auswahlkriterien der Lesungen dort. Es wird eine passend ausgesuchte alttestamentliche Lesung vorausgeschickt. Schnitzler bringt dann ein Beispiel von der Heilung eines Aussätzigen im Evangelium. Jetzt können Sie raten, was denn im Alten Testament steht. Natürlich die Heilung des Syrers Naaman vom Aussatz. Das entspricht sich also. Die alttestamentliche Lesung ist ganz bewusst und absichtlich auf das Evangelium hin ausgewählt worden. Der alte Satz wird deutlich, im Alten Testament ist das Neue verborgen, im Neuen wird das Alte offenbar. Deshalb ist es auch leicht, in der Predigt den Zusammenhang zwischen Evangelium und alttestamentlicher Lesung aufzuzeigen und zu erklären. Eine einzige Ausnahme gibt es, die Osterzeit. Sie kennt keine alttestamentliche Lesung, stattdessen wird fortlaufend aus der Apostelgeschichte und der geheimen Offenbarung vorgetragen. Altchristliche Zeit sah in diesen Büchern die Osterevangelien. In der Apostelgeschichte und der geheimen Offenbarung. Anders ging die Auswahl der Episteln vor sich. Hier gilt zunächst wieder das Prinzip Brief auf Brief, Kapitel und Kapitel. So kommt ein Brief nach dem anderen zur Verlesung, der Brief an die Römer, die Korinther und so weiter. Zwar ergeben sich allerlei Verschiebungen durch die Aufteilung der Briefe auf die drei Lesejahre, doch im Lauf der drei Lesejahre kommen alle Briefe der Apostel zur sonntäglichen Verlesung. so Schnitzler. Dabei kann in den einfachen Sonntagen keine Rücksicht auf den Zusammenhang der Apostellesung mit dem Evangelium oder der alttestamentlichen Lesung genommen werden. Eigenständig und zusammenhanglos steht die sonntägliche Epistel aus den apostolischen Briefen zwischen dem Alten Testament und dem Evangelium. Allerdings gibt es ein gemeinsames Thema aller Teile der Heiligen Schrift. Das ist das Heil, das Gott schenkt, das der Mensch empfängt, das in Christus gegeben wird. Darum findet man immer wieder mühelos auf der Brücke der Gesamtthematik Ähnlichkeiten, die man auswerten darf. Aber man darf nicht sagen, dass die Epistellesung bis bewusst auf die Nachbarlesungen hin ausgewählt worden sei. Nun, wenn Schnitzler sagt, dass die Apostelbriefe dann durchgehend vorgelesen werden, ist es nicht ganz korrekt. Ich weiß noch, dass mein Lehrer, Professor Ziegenaus, es bedauert hat. Er war Spezialist für die Sakramente der Kirche, ganz besonders auch die Krankensalbung, ist er selber als Krankenseelsorger, dass aus dem Jakobusbrief, 5. Kapitel, ich glaube, es sind da die Verse 6 folgende, 6 bis 13, die Krankensalbung eigentlich nirgends vorkommt. Die ist ja dort biblisch begründet, dass man, wenn jemand krank ist, hingehen soll, über ihn beten soll, mit Öl salben soll. Eine ganz wichtige Stelle also für dieses Sakrament. Und es kommt im Werktag leider nicht vor, auch bei den Sonntagslesungen nicht. Deshalb wäre es schon sinnvoll gewesen, dass man einfach mal so durchgeht und schaut, vielleicht auch anstreicht, was sind jetzt die Teile, die vorgetragen werden und was wird dann nicht vorgelesen und wollen wir das so? Vielleicht hat man es gemacht, aber dann diese Stelle dann auch übersehen. Man hat sich ja wirklich immer sehr viel Gedanken gemacht und man darf nicht einfach behaupten, dass da nicht sorgfältig vorgegangen worden sei, aber man hätte vielleicht auch inhaltlich prüfen müssen, wenn wir das doch nicht alles lesen können aus einer Epistel, aus einem Brief, was geschieht dann, wenn wir bestimmte Teile weglassen? Vielleicht noch eine Merkhilfe. Ich merke, das ist immer auch ein gewisses Problem, wenn das Buch aufgeschlagen ist und der Lektor vorher die Lesung nicht durchgelesen hat, was man eigentlich nie machen sollte, weil sonst bleibt man oft an Fremdworten hängen oder liest eigentlich so, dass es oft Sinn zu entstellen sein kann. Aber nehmen wir an, das ist jetzt der Fall. Dann steht Jahr 1 und Jahr 2. Also die Lesungen wechseln ab. Es ist nicht, sind nicht immer die gleichen. Das Evangelium an den Werktagen ist nur einjährig konzipiert, die Lesungen sind zweijährig. Es ist nun ganz einfach, wenn Sie ein gerades Jahr haben, dann nehmen Sie auch die gerade Zahl, also das Jahr 2. Jahr 2 entspricht dem Jahr 2004 oder 2006 etwa. Also ganz simpel, ich mache mir auch diese ganz einfache Hilfe zu nutzen, wenn ich manchmal das auch die Lesung vorzutragen habe, was selten ist, weil es soll ja nicht der Priester das tun, aber manchmal ergibt es sich eben so. Ich darf Ihnen den Segen spenden auf die Fürsprache Gottesmutter, der Engel und Heiligen des Himmels. Segne und behüte Sie, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.